geliebte Geschichten.
In Westfalen geboren, als 10-Jähriger vor Hitler nach Palästina geflohen, im Untergrund gegen Araber und Briten gekämpft, schwer verletzt worden, trifft sich mit Israels Hauptkontrahenten Arafat in Beirut und entgeht nur knapp dem Tod durch israelische Kugeln. Heute als Friedenssucher und Dialogantreiber in Israel bewundert und angefeindet. Uri Avneri erzählt, Georg Beck hat zugehört.
Ja, ich heiße Uri Avneri. Ich hieß nicht immer so. Ich bin als Helmut Ostermann in Beckum im September 1923 geboren. Ein kleiner Ort in Westfalen, von dem vielleicht viele Hörer nie gehört haben. Ich gebrauche den Namen Beckum immer, wenn ich ein Schifferwort brauche für ein Safe oder sowas. Ich brauche ein Wort, das keiner kennt, keiner raten kann. Und dann sage ich, schreibe ich immer Beckum. Jetzt weiß es jeder. Jetzt werde ich wahrscheinlich ein neues Wort finden müssen. Aber meine Familie ist mit einem Jahr aus Beckum nach Hannover ausgewandert. Wir waren in Hannover, mein Vater war Treuhänder, vom Gericht ernannt. Mein Vater war so gerade wie ein Lineal und darum genoss er das absolute Vertrauen von allen, vom Gericht, von Rechtsanwälten, von Leuten, für die er als Treuhänder fungiert hat. Und wir waren Juden, wie deutsche Juden damals waren. Das heißt, mein Vater ging zweimal im Jahr in die Synagoge. Wir feierten Ostern auf jüdische Art. Wir hatten keinen Weihnachtsbaum, sondern einen Chanukka-Leuchter. Aber das war mehr oder weniger alles. Es war auch eine gewisse jüdische Tradition, ich würde sagen eine deutsch-jüdische Tradition, die gegen Gewalt war. Gewalt war bei uns verpönt in auf jeder Art. Sogar Sport ging war bei uns zu Hause nicht populär, sondern man sprach über Musik, über Schauspiele, über Literatur. Meine ganzen ersten 10 Jahre habe ich praktisch zwischen Politik und Musik verbracht. Denn das waren die beiden Themen, die beim Mittags- und Abendtisch die Konversation der Familie beherrschten. Mein Vater ist in einem wohlhabenden bürgerlichen Haus aufgewachsen, ist selbst ziemlich wohlhabend geworden. Wir waren eine wohlhabende Familie, wir lebten in Hannover, in einem Stadtteil Waldhausen für die wohlhabenderen Leute. Wir hatten ein Haus mit 3 Stockwerke, mit einem großen Garten vor dem Haus und hinter dem Haus. Und so habe ich 10 Jahre lang gelebt. So haben meine Eltern ihr Leben lang gelebt. Und als mein Vater schon beinahe 50 Jahre alt war, und 4 Kinder hatte, ich war der Jüngste, beschloss er eines Tages auszuwandern. Sonst wäre ich heute wahrscheinlich nicht am Leben. Mein Vater hat vom ersten Augenblick erkannt, was für eine Gefahr für die Juden jetzt aufkommt. Vielleicht hat damit etwas zu tun, dass mein Vater seit seiner Jugend ein Zionist war. Zionist bedeutete, gab einen Witz darüber, ein Zionist ist wer ein Jude, der einen zweiten Juden mit dem Geld eines dritten Juden in Palästina ansiedeln will. Und das war die Art Zionismus. Natürlich haben die deutschen Zionisten nie daran gedacht, selbst nach Palästina zu gehen. Das war so eine Art ideologische Einstellung, ohne praktische Auswirkung. Aber es hat ihn doch dazu vorbereitet, dass wir, als die Krise kam, sofort darauf zu reagieren. Ich erinnere mich noch, wie alle meine Verwandten sagten, Alfred, bist du verrückt, aus Deutschland auszuwandern? Was kann in Deutschland passieren? Deutschland ist doch ein Kulturvolk. Vielleicht werden ein paar Ostjuden ausgewiesen, ein paar polnische Juden werden ausgewiesen, aber uns, wir sind doch Deutsche, wir waren im Weltkrieg Soldaten, uns kann nichts passieren. Und mein Vater hat gesagt, ihr versteht nicht, was passiert. Und alle unsere Verwandten sind verschwunden und stehen heute auf der Gedenktafel in Hannover. Hannover gibt es ein Mahnmal mit den Namen aller Hannoveraner, die im Holocaust umgekommen sind. Und da stehen alle meine Verwandten darauf. Ich bin mit 10 Jahren nach Palästina gekommen. Die erste Möglichkeit, die ich hatte, meinen Namen zu verändern, einen Tag nach meinem 18. Geburtstag, habe ich einen hebräischen Namen angenommen, nämlich Uri Avneri. Uri hat was mit Licht zu tun und Avneri mit Abner auf Deutsch, der Feldherr von König David, einer der sympathischen Figuren in der Bibel. Wie alle meine Altersgenossen habe ich mich in die Geschehnisse des Landes gestürzt. Wir haben aufgehört, Deutsch zu sprechen. Wir haben nur Hebräisch gesprochen, außer zu Hause mit den Eltern. Wir wollten auch nicht irgendwie als Einwanderer aus Deutschland, überhaupt als Einwanderer identifiziert werden. Wir wollten identifiziert werden mit der Jugend, die im Lande geboren und aufgewachsen ist. Meine Eltern haben mich, damit ich Hebräisch lerne und mich akklimatisiere, haben sie mich mit meinem Bruder, ich habe einen älteren Bruder gehabt, der im Weltkrieg gefallen ist, in ein Dorf geschickt. Es war ein sehr berühmtes Dorf, Nahalal, wo Moshe Dayan herkam. Da haben wir bei einer Bauernfamilie ein Jahr lang gelebt, Leute, die kein Wort Deutsch konnten natürlich, und wo wir Hebräisch gelernt haben, wo wir in das Leben des Landes sofort hineingekommen sind, mit allem, was damit zusammenhängt, während meine Eltern noch in Haifa lebten. In Haifa haben wir durchgemacht, was viele Leute aus Deutschland durchgemacht haben. Wir haben ein ziemliches Kapital mitgebracht. Es waren damals 1.000 englische Pfunde, das war ein ziemliches Vermögen. Und es hatte den Vorteil gehabt, dass Leute, die 1.000 englische Pfund mitgebracht haben, brauchten kein Einwanderungszertifikat. Die gehörten nicht zur Quote und brauchten daher nicht zu warten, die konnten einwandern. Mein Vater hat diese 1.000 englische Pfund innerhalb von einem Jahr verloren. Für deutsche Juden war das beinahe ausnahmslos. Ist das geschehen, denn sie waren gewöhnt an eine Gesellschaft, in dem Wort war Wort und Vertrag war Vertrag. Und damals war in Palästina war das mehr ein Dschungel und alle haben alle geprägt, wenn die konnten. Die haben alle ihr Kapital verloren, die wussten ja nicht, um was es ging, die wussten jetzt keine Ahnung von den Verhältnissen. Und dann wurden wir ganz, ganz, ganz arm, wirklich arm. Und da haben wir dann angefangen zu arbeiten. Und da waren wir schon in Tel Aviv, ab 1934. Waren wir in Tel Aviv. Ich war noch 3 Klassen in der Volksschule in Tel Aviv und dann bin ich arbeiten gegangen. Und darum sind wir sofort in die damalige politische und gesellschaftliche Wirklichkeit der jüdischen Gemeinde im damaligen Palästina hineingekommen. Ich war schon mit kaum 15 Jahren war ich Mitglied einer sehr extremen Untergrundorganisation, die gegen die Engländer und gegen die Araber gekämpft hat. Man nannte sie die Irgun-Organisation. Ich war noch zu jung damals, um an wirklichen Aktionen, Kampfhandlungen teilzunehmen. Aber wir haben Flugblätter verteilt, wir haben diese Kampfhandlungen in unseren Flugblättern verherrlicht. Wir haben mit Waffen geübt und bei mir zu Hause war zum Beispiel das Pistolenlager meiner Kompanie. Das waren deutsche Mauser- und Parabellum-Pistolen hauptsächlich. Die waren damals sehr beliebt. Meine Aufgabe unter anderem war, die Pistolen dorthin zu bringen, wo sie gebraucht wurden. Und ich bin sehr oft auf der Straße herumspaziert mit einer Pistole unter dem Arm, eingewickelt wie ein Buch zwischen zwei anderen Büchern und an englischen Polizisten vorbeigegangen und war sehr stolz darauf, denn darauf stand Todesstrafe. Nach 3-4 Jahren bin ich etwas erwachsener geworden, Stellung der Organisation und der Terrorismus. Und das alles gefiel mir nicht mehr. Und ich habe etwas getan, was absolut ungewöhnlich war. Ich bin ausgetreten. Es gab es gar nicht. Denn unsere Hymne war aus der Reihe befreit nur der Tod. Auszutreten war direkt unerhört. Ich bin ausgetreten, weil ich habe dann auch noch als ganz junger Mensch, ein Pamphlet veröffentlicht, so eine Broschüre unter der Überschrift Der Terrorismus, eine Kinderkrankheit der hebräischen Revolution. Ich habe mich gegen die Methode und auch gegen die Richtung der Organisation aufgelehnt und habe dann einen eigenen Weg betreten. Aber mit Gewalt war ich noch nicht fertig, denn ein paar Jahre später brach der Krieg von 1948 aus, der Krieg, den wir auf Hebräisch den Unabhängigkeitskrieg nennen und die Araber auf ihrer Sprache die Katastrophe nennen, Al-Nakba. Denn in diesem Krieg ist das halbe palästinensische Volk vertrieben worden. Und ich war in diesem Krieg ein Kommandosoldat. Ich gehörte zu einer mobilen Kommandotruppe. Ich habe an ungefähr 50 Schlachten und Gefechten teilgenommen. Am Ende des Krieges wurde ich schwer verwundet. Ich habe einen Bauchschuss und beinahe durch ein Wunder gerettet worden. Ich bin verwundet worden im Süden, im Negev, im Kampf gegen die ägyptische Armee. An einer Stelle, die vollkommen bloß lag vor den Augen des Gegners. Und dort wäre mein Leben zu Ende gegangen, wenn ich 4 junge Soldaten, die ich selbst trainiert habe, Neueinwanderer aus Marokko, mich wirklich unter selbstmörderischen Bedingungen mich da herausgeholt hätten. Es war ein Hügel. Ich habe den Befehl bekommen, diesen Hügel bei Tageslicht zu besetzen. Ich wusste, es war ein idiotischer Befehl, aber ich war damals schon beinahe ein Jahr lang im Krieg, im Kriegsgeschehen. Man stuft etwas ab im Krieg. Da wir so viele Gefechte mitgemacht haben und nichts passiert ist, bekommt man eine Art fatalistische, eine sehr gefährliche fatalistische Einstellung. Ach, mit mir kann nichts passieren. Und darum, als ich den Befehl bekommen habe, und wir sind mit einem Panzerwagen bis zu dem hinteren, sag mal auf Deutsch, die hintere Seite des Hügels, sind wir mit dem Panzerauto gefahren und ich habe meine Leute dort stehen lassen und gesagt, wartet, ich gehe mal rauf und sehe, wie das aussieht. Und bin dann raufgegangen, ziemlich unvorsichtig. Und vor mir war ein höherer Hügel, wo die Stellung da gibt, da waren ein paar hundert Meter entfernt, ein berühmter archäologischer Hügel. Und da hat ein Maschinengewehr Feuer auf mich eröffnet und da lag ich da und ein Korporal hat mit diesen vier ganz jungen, neuen Rekruten, Neueinwanderer im Land, sind dann hingerannt und haben mich da rausgeholt unter Feuer. Und es war eine Frage von, ich würde sagen, eine Frage von Minuten. Es hat noch ein, zwei Stunden gedauert, von dort, bis ich ins Lazarett kam. Damals gab es ja keine Hubschrauber und solche Sachen. Und bei solchen Bauchschüssen ist es immer eine Frage, ob man früh genug ins Lazarett kommt, damit man operieren kann. Und ich habe es noch geschafft. Ich glaube, am Ende dieses Krieges im Krankenhaus, im Feldlazarett, bin ich endlich wirklich anti-Gewalt geworden, mehr als gewaltlos, gegen die Gewalt. Und seitdem habe ich immer irgendwie das Gefühl gehabt, dass das Leben mir eigentlich geschenkt worden ist und dass es nicht vergeudet werden darf und dass nichts wichtiger ist, als Frieden zwischen diesen beiden Völkern herzustellen. Und ich habe, glaube auch mehr oder weniger dieses Versprechen, das ich mir selbst gemacht habe, mehr oder weniger eingehalten.